Was haben denn Theologie, Physik und Unternehmertum gemeinsam? Was können wir denn davon lernen?
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ja, spannende Frage. Physik, Theologie und Unternehmertum. Wo gibt es denn da Parallelen? Was können wir denn lernen? Und dazu habe ich heute auch natürlich wie immer einen spannenden Interviewgast, der übrigens gerade in seinem Mercedes Sprinter sitzt, weil er mit seiner Familie auf schon 9 Monate unterwegs ist, jetzt nicht mehr in Marokko, sondern in Spanien unterwegs, sitzt jetzt in seinem Sprinter, hat es jetzt zum Foto, Quatsch, zum Soundstudio umgebaut und ist jetzt hier am Podcasten. Herzlich willkommen, Daniel Schwab, bei uns heute hier im Podcast.
Vielen Dank, Ulrich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Tatsächlich bin ich mittlerweile in Frankreich angekommen,
Ah, okay.
noch ein bisschen weitergefahren seit unserem letzten Austausch und haben heute Morgen uns dann also eine ordentliche Ladung Schokocroissants gegönnt.
Ja,
Au Chocolat.
das ist doch schon gut. Pain au chocolat und Café au lait. Und ja, das hört sich doch so ein bisschen nach Urlaubsflair an. Das ist sicher auch ein kleiner Abstecher nachher bei unserem Podcast ist zu hören. Wie schafft man das denn mit Kindern und Frau und Sprinter und irgendwie viel Zeit und von da aus unterwegs zu arbeiten? Also wirklich ein digitaler Nomade. Wie geht denn das? Aber ich glaube, wir starten mal mit tatsächlich der spannenden Frage. Vielleicht machen wir die Klammer erstmal kleiner. Was haben denn Theologie und Physik? Ich meine, also ich kenne jetzt sonst niemand in meinem Leben, und das war ja schon ein paar Wochen, der Theologe und Physiker gleichzeitig ist. Was hat denn Theologie und Physik gemeinsam?
Tatsächlich gibt es einige Theologen, die auch Physik studiert haben. Es war eine Zeit lang so quasi Physik zum Geld verdienen und Theologie aus Leidenschaft. Bei mir ist die Geschichte, ich bin einfach ein Forscher. So, ich will gerne was wissen. Ich habe irgendwie so eine Sehnsucht nach Wahrheit, was natürlich eine große und komplizierte Frage ist.
Ja, durchaus.
ja,
Vor allen Dingen
genau.
ein Unternehmer-Podcast.
Werde ich heute auch nicht die endgültige Antwort geben. Ich mache es mal erst biografisch. Ich hatte nach der Schule einfach so Physik, ich kann das, ich mache das mal. Also das ist halt so ein eine Tür, einfach die ganze Welt zu erforschen. Ist erstmal Physik so eine erste Tür, dass man die ganze materielle Welt sich damit erstmal erschließen kann. Wie funktioniert das? Wie ist das alles zusammengebaut? Genau. Und gleichzeitig komme ich ja aus dem Pfarrhaus. Mein Papa ist evangelischer, sage ich mal dazu, Pfarrer. Und ich
Die Wahrscheinlichkeit war
habe also als Teenager schon die ganze Bibel gelesen. Und das war irgendwie immer sehr präsent in meinem Leben, hat mir immer was bedeutet. Eine Gottesbeziehung, wie auch immer das, man das verstehen will, zu führen oder mit Jesus, mit diesem Mann aus der Bibel irgendwie zu tun zu haben. Genau. Und das wurde dann stärker. Ich nenne es mal ich habe einen gewissen Ruf verspürt, etwas hat mich dorthin gezogen, da tiefer einzusteigen und habe dann eben nochmal das Studium der Theologie aufgenommen. Was ja die Schnittmenge, ich nenne es mal Metaphysik ist. Also
Ah, okay.
irgendwo hinter dieser sichtbaren Welt, hinter dieser 3D-Matrix gibt es noch mehr, was Physiker irgendwann ja auch erahnen. Und von einem anderen Zugang kommend, sehr, sehr viele Naturforscher gesagt haben, ich kann nicht anders, da ist Gott. Anders kann ich mir das sonst nicht mehr erklären.
Da muss noch was sein. Ich gebe ja tatsächlich zu, dass das Erste, was ich abgewählt habe im Abi, war Physik.
Okay.
Ich habe das nie verstanden. Das hat mein Kopf restlos gesprengt. Ich habe da immer staunend Bauklötze. Und ja, mit 18 habe ich dann als allererstes die Kirche verlassen, als ich durfte. Also von da habe ich jetzt einen spannenden Spannungsbogen, was aber nicht an den Ideen dahinter lag. Da halte ich mich durchaus für einen christlichen Mensch, sondern eher an der Tagesalltagsausprägung dieser, in dem Fall war es die katholische Kirche. Aber das macht nichts, das ist unser Thema. Also wenn dein Thema war zu sagen, du willst es einfach grundsätzlich verstehen, wie ist denn dann der Bezug, machen wir die Klammer jetzt ein bisschen größer, wie ist denn dann der Bezug jetzt zum Unternehmertum? Weil das ist ja jetzt schon ein Sprung.
Also auch nicht. Anders als du hast ja ganz praktisch Physik betrieben, gell? Mit Autoteilen hattest du zu tun, also ja, genau. So ein Motor, ultimativ angewandte Physik, ne? Soweit habe ich es nie gebracht. Ich habe
Bremsen mit Energieumwandlung, ja. Und Kardanwellen, wie kommt die Kraft von vorne nach hinten und wie kann ich denn über mehrere Achsen inklusive verschieben? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir haben halt relativ viel Umsatz damit gemacht.
Gut, und ich kann das berechnen mit irgendwelchen komplizierten Integralen, wie also da das Drehmoment in dieser Welle ist, aber wie man das zusammenbaut, da bin ich heillos überfordert. Wenn ich jetzt an meinem Sprinter mal ein Rad wechsle, dann ist das schon das höchste der Gefühle. Oder Öl nachkippen und ansonsten suche ich mir Hilfe. Ich komme aus diesem Jesus redet irgendwie, und ich hatte das immer so ich nenne es mal kirchlich geprägt, so ein gewisses, das sind irgendwie Sünder, die müssen gerettet werden und so auf dieser Schiene, ich mache das mal möglichst kurz. So, und als ich dann durch meine Frau, die die ganze Zeit selbstständig für unsere Familie das Einkommen verdient hat, dann mit den Blick darauf bekommen habe, okay, wenn wir jetzt über die Selbstständigkeit hinaus ein bisschen größer denken in Richtung Unternehmer, dann sind mir plötzlich Mechanismen begegnet, wo ich sage, wow, das gibt mir einen ganz neuen Blick auf die Bibel und Jesus hat ja darüber geredet. Es war mir nur bisher nicht bewusst. Also, zum Beispiel ein ganz spannender Satz von Jesus. Er sagt, wenn ihr betet, alles, was ihr glaubt, dass ihr es empfangen habt, wird es euch gegeben werden. Muss man vielleicht kurz verdauen, aber jetzt in Unternehmersprache, wenn du etwas erreichen willst für dein Unternehmen, dann ist es total hilfreich, wenn du als erstes schon mal die Vision hast und es vor deinem inneren Auge schon siehst, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt wird. Und wenn Gewissheit entwickelst, ja, ich kann das erreichen, ja, wir gemeinsam als Team, wir können das erreichen, dann ist die Chance, dass es am Ende auch passiert, viel größer. Als wenn du dich von Zweifeln leiten lässt und sagst, ich weiß sowieso nicht und die Zukunft ist ja so unsicher und dann wirst du klein und duckmäuserisch und das geht ein.
Ja, da hatte ich tatsächlich zwei nette Beispiele im Übertrag. Das eine ist, ich lade Unternehmer immer ein, sich ihre Firma vorzustellen, als wäre sie schon so, wie sie gerne hätten. Also wir stehen nicht am Start des Marathons, sondern wir haben gerade die Ziellinie durchlaufen, gucken rückwärts. Wenn du am Start stehst, ist es ja so scheiße anstrengend, dafür 43 Kilometer nur übel oder 35 Kilometer tut dann alles weh, habe ich so gehört. Aber wenn wir dann durch die Ziellinie sind und gucken rückwärts zu sagen, boah, das waren jetzt harte Stunden, aber es hat sich gelohnt, es ist einfach nur gut. Und aus dem Blickwinkel zu sagen, was muss ich denn jetzt tun, damit ich da ankomme, das hat ja einen völlig anderen Sog. Also wenn du tust, so als wäre es ja schon gegeben. Ja. Und das Zweite ist ein Führungshack, würde man heutzutage sagen, eine Führungsmethode, würde ich sie mal nennen, sagen, wenn du Leute groß machen willst, tu einfach schon so, als wären sie so. Also wenn du in 3 Jahren eine tolle Assistenz haben willst, dann gehst du mit der Azubine am ersten Tag schon so um, als wäre sie die. Du redest mit der so, du gibst ihr die Aufgaben so, du glaubst, dass sie das alles kann. Und dann kann sie sich diesem Sog tatsächlich fast nicht entziehen. Das ist extrem manipulativ, das gebe ich zu. Aber da ja niemand zu Schaden kommt, halte ich das für eine wirksame Methode, für die Talente, die da sind, einfach zu entwickeln. Da hätten wir ja dann auch noch das passende Bibelzitat zu mit den Talenten, oder?
Über Talente gibt es auch ein Zitat, dass man die Talente einsetzt, ja, anstatt sie zu vergraben.
Ja, genau. So wäre das.
Mir ist was anderes eingefallen. Also erstmal, das ist total schön, dass du das so aus der Praxis einfach so entwickelt hast und ich ja als Forscher, als Kopfmensch, ne, aus Büchern und so mir mein Wissen zusammensammle.
Ich hab das nie gelesen. Nee, das war rein irgendwie, wie kriege ich das hin? Das war rein hemdsärmelig, tatsächlich. Rein empirisch.
Und ich bin jetzt am Start, das irgendwie auch mal umzusetzen, also das zu tun, das, was ich da alles gelernt habe. Ne? Da bin ich ja jetzt noch in einer gewissen Anfangsphase. Startup könnte man modern sagen, aber ich probiere mich aus. Es gibt so ein, Jesus hat ja, er war ja auch kein Einzelkämpfer, sondern er hat ja auch verstanden, hey, wenn meine Mission, die Welt zu retten, funktionieren soll, also mein Unternehmen, alle sollen zum Vater kommen, so christlich gesprochen. Wenn das gelingen soll, brauche ich natürlich gute Mitarbeiter. Und er hat sich diese Leute ausgesucht nach Kriterien, ja, die kann man vielleicht untersuchen, aber man kann eine Sache feststellen, er hat die nicht ausgesucht aufgrund ihrer Vergangenheit, sondern aufgrund ihrer Zukunft. Er sagt zu Petrus nicht, ach, du armer Fischer, der immer nur Fischernetze fliegt, sondern er sagt, hey, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Und da gab es noch gar keine Gemeinde zu dieser Zeit. So, da gab es ja erstmal nur, Jesus zieht umher und wandert umher. Und er sagt zu ihm, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. So. Und ich gebe dir die Schlüssel zum Himmelreich. Und das ist ein totales, ich gebe als Unternehmer, als Leiter eines Unternehmens, bevollmächtige ich meine Mitarbeiter. Das ist das, was Jesus vormacht.
Das ist übrigens auch nett. Hört sich gut an. Ich nenne es immer Vertrauen und Zutrauen und Vorvertrauen. Meinen Auszubildenden habe ich immer erzählt, das wäre ihre Lehre. Sie würden ähnlich wie über Bankkonto von mir eine Überziehung kriegen, auch eine geduldete Überziehung. Und die würde ich auch nochmal überziehen, dulden. Aber am Ende müssen sie es irgendwann mal zurückzahlen. Und sie können hier alles machen in dem Laden, was sie wollen, solange sie am Ende ihre Lehre bestehen, das mitnehmen und einfach scheiße gut werden. Und ich werde nicht hinterher turnen, sondern sie haben 100% Vorvertrauen. Ich renne niemand hinterher. Es ist ihre Lehre, ihr Leben, ihre Zeit. Und entweder haben sie nachher einen tollen Job, den sie sich selber geschaffen haben in der Zeit, oder sie haben eben keinen. Aber das ist nicht mein Ding. Ich stelle die Randbedingungen dafür, dass die sich ihren Job schaffen. Weil die müssen sich nicht anpassen. Die können den, das war bei mir so, sie können den Laden auf sich anpassen. Das war eine der Freiheiten, die ich denen gewährt habe, die mir ja auch am Ende das Thema Ein-Tage-Woche beschert haben. Und das ist natürlich ein interessanter Hack, wenn du das sagst, er hat nicht nach der Vergangenheit geguckt. Ja, dann würde ich bei Azubis ja auch gucken. Was können die denn? Adidas oder Nike tragen? Und Musik hören und Skateboard fahren und Fahrrad fahren? Auf was stelle ich die denn ein?
Genau.
Nur auf die Hoffnung, dass es irgendwie coole Socken werden.
Ja, und das
bei älteren Mitarbeitern kann man dann schon gucken, zu sagen, die haben einen Track-Record, aber die kaufe ich ja auch nicht für die Vergangenheit. Die kaufe ich ja auch für die Hoffnung der Zukunft.
Das ist ja ein Wagnis, also nur weil ein Mensch in einem gewissen Kontext gut funktioniert und jetzt wechselt er das Unternehmen und soll das Gleiche wieder tun, hat aber mit anderen Menschen zu tun, mit anderen Bedingungen. Das wirst du ja vielleicht auch bestätigen. Das ist neu, so, das muss sich neu einspielen. Und das kann man nicht einfach nur sagen, ja, der war erfolgreich in der und der Bank oder in der und der Position. Oder wie ist das? Wie sind da deine Erfahrungen?
Natürlich guckt man sich auch ein Stück weit den Lebenslauf an, aber der war nie so wichtig. Das war immer nur so das Hauptkriterium, was ist die Story, die wir erzählen, die zu unserem Unternehmen oder der gemeinsamen Zukunft passt. Und warum es auch immer mir gerade einfällt, ein älterer Freund von mir, der war mal Personalchef in großen Unternehmen, und der gute Professor Dr. Wolfgang Berger hat gesagt, er stellt nur Leute, er hat die Lebensläufe geguckt und hat immer die mit Bruch aussortiert. Und zwar auf den positiven Haufen.
Okay.
Weil er gesagt hat, die haben ja schon ihren Bruch im Leben hinter sich, den müssen wir nicht mehr bezahlen, die sind gereift. Da gibt es Ecken und Kurven, da gibt es ein Profil, die stehen zu sich, die sind sich schon näher gekommen. Die nehmen wir in die innere Auswahl. Und die keinen Bruch hatten, haben gesagt, das wird teuer, wenn wir die bei uns einstellen. Und dann müssen die sich hier erstmal finden. Das war jetzt das Stichwort von dir. So, die haben das schon einmal im Umfeld bewiesen. Aber was ist denn, wenn die in ein neues Habitat kommen? Funktioniert es denn dann wieder? Und dann hat er gesagt, ja, die Besten sind, die das schon ein paar Mal gemacht haben, sich neu erfunden. Und die kennen ihre Stärken. Die kannst du laufen lassen. Das fand ich einen ganz anderen Blick eines Personalleiters, statt diesen weichgespülten Lebensläufen hinterherzulaufen und am Ende festzustellen, sieht gut aus, funktioniert im Alltag aber nicht. Haben wir ja öfter. Dass wir eine Story kaufen, die schön gepimpt ist, aber am Ende nicht real.
Wegebedarf.
Schönes göttliches Prinzip, würden wir sagen, was sich ja in der Bibel wiederfindet. Also alle, die irgendwie als Helden oder als Freunde Gottes bezeichnet werden, jetzt Mose, David, das sind Leute mit Fehlern. Also der Mörder, beide so. Und trotzdem sagt Gott, dieser Mensch ist mir so nah, weil er irgendwie sein Herz für mich geöffnet hat. Und das ist nicht, der Mensch ist fehlerlos, sondern der Mensch, der hat jetzt eine Tiefe entwickelt und der hat jetzt ein Gespür entwickelt für Größeres, für Wichtigeres. Den kann ich bevollmächtigen, den kann ich einsetzen, weil er seine Grenzen kennt. So, und
schon spannend.
Erzähle ich eine kurze Geschichte von Mose, die finde ich super, super schön. Also Mose führt dieses Volk Israel durch die Wüste, sind ja diese berühmten 40 Jahre Wüstenwanderung. Und die Menschen sagen zu ihm, Mose, wir haben Durst. Das ist so, wenn man durch die Wüste geht, kennst du, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung, da braucht man irgendwann mal wieder Wasser. Und Gott sagt zu Mose, hey, ich habe versprochen, dass ich mein Volk versorge, also werde ich das tun. Geh mal da hinten zu dem Felsen und schlag mit deinem Stock gegen den Felsen und dann wird Wasser rauskommen. Und Mose tut das, er geht hin, schlägt mit seinem Stock, er hat so einen ganz wichtigen, mächtigen, wir würden sagen Zauberstab, aber naja, so ein Wanderstock, schlägt gegen den Felsen, es kommt Wasser raus, alle freuen sich, ja, wir haben Wasser, so, danke Gott, Gott hat uns versorgt, und sie trinken also Wasser aus dem Felsen. Mhm. Und die gleiche Geschichte passiert noch einmal, die marschieren weiter, werden von Gott versorgt, ist alles gut, und irgendwann kommen sie wieder an den Punkt zu sagen, oh, wir haben so sehr Durst. Und Gott sagt zu Mose, hey, weißt du was, da hinten ist ein Felsen. Und Mose sagt, ja, ich weiß, was zu tun ist. Und Gott sagt, warte, sprich zu dem Felsen und es wird Wasser rauskommen. Und Mose geht hin und schlägt mit seinem Stock gegen den Felsen. Kommt natürlich kein Wasser raus, weil Gott jetzt in diesem Moment etwas anderes von ihm wollte. Und ich sehe darin auch eine Unternehmerlektion, dass du, wenn du dich darauf verlässt, das hat bisher funktioniert, das machen wir genauso, könnte manchmal gut sein, könnte manchmal Probleme bringen. So, es ist immer wieder ein Moment von Innovation, immer wieder ein Moment von Stille, und wir hatten es gerade eben im Gespräch vorher auch so, dass das Alleinsein und zu gucken, okay, was ist denn wirklich jetzt in diesem Moment dran? Ist es dran, dass wir einfach nur immer wiederholen? Oder ist es vielleicht dran, dass ist gerade was anderes dran? Wie siehst du das?
Das wäre ja tatsächlich einen längeren Diskurs wert für, wie geht es in unserer Wirtschaft gerade? Und da erlebe ich ja zumindest persönlich schon länger eigentlich ja zwei Kräfte, die bewahren, so nach dem Motto, haben wir noch nie so gemacht. Und also nach dem Motto, ich nehme jetzt mal den großen Wurf. Wir setzen auf das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Das war ja auch durchaus mal Volksglaube eines bekannten Kaisers, der damals sich, vielleicht den Hintergrund auch noch zu erklären, die Deutschen waren extrem gut in Pferdezucht. Wir hatten für jede Anwendung ein Pferd. Für Holzrücken, für Rennen, für Bierwagen, fürs Militär. Und die Befürchtung war, wenn wir Autos einführen, bricht die deutsche Wirtschaft zusammen, weil all das Know-how, wir sind die weltweit besten Pferdezüchter, weg ist. Ja, und es ist passiert. Und genau diese, oh Gott, was haben wir alles für Befürchtungen? Und die halten uns ja genau von diesem, wir sprechen jetzt mit dem Fernseher, klopfen da mal dran, ich nehme jetzt mal das Bild, wieder ab. Und die andere Bewegung ist zu sagen, ey, du musst halt permanent etwas Neues erfinden. Disrupt yourself, spannendes Buch von Christoph Käse, erfinden. Lass dich permanent selber neu erfinden, zwing dich dazu, bevor dich andere übernehmen. Siehe China und Automobilindustrie und VW. BYD war ein Nichts und brauchen Sie den Markt in China anzugucken, dass die alles können und wir nicht, weil wir immer auf dem beharrt haben, ob das Pferdezucht war oder wir haben doch tolle Verbrenner. und ich glaube, dass wir uns an den Stellen wirklich massivst selber im Weg stehen, weil wir an dem festhalten, was gestern noch funktioniert hat. Und das wäre also schön, das Bild von dir, klappt es denn morgen auch wieder? Oder heute, wenn ich jetzt meine Löhne zahlen muss, im Sinne, gib uns Wasser. Und ich klopfe jetzt auf den Felsen und da kommt aber gerade kein Umsatz. War halt doof. Ein nettes Bild an der Stelle. Lass aber ein Stück weitergehen. Du bist ja unter anderem auch Vater. von
Ja.
drei, nee,
Vier.
vier.
Ja.
Vier Kinder, vier
Tatsächlich vier
Kinder.
Kinder, die sich gerne an mich schmiegen, ja.
Das, was du ja eine Zeit lang tust oder gerade vorhast, ist ja Vätern zu helfen. Wie kriegen sie denn Zeit und Nähe? Und ich meine, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich glaube, gestern war meine Tochter noch klein, aber heute ist sie 26 Jahre alt und setzt mein Enkel auf den Schoß. War das nicht gestern? War die nicht auch mal so klein? Das geht so brutal schnell. Deswegen ist es, also ein Appell, genießt die Zeit mit euren Kindern und Enkeln. Das machst du ja. Und wie, erzähl mal die Geschichte, vier Kinder und Sprinter und Monate unterwegs. Wie geht das?
Es war mir von Anfang an wichtig, dass ich sage, ich will viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, wenn sie klein sind. Also das Leben geht danach auch noch weiter, wenn die Kinder groß sind. Und es ist ja ein Stück weit die Generation meines Vaters. Ich glaube, ich darf dich da fast schon dazu zählen, so
ja,
ungefähr.
Ja, bestimmt. Ich bin ja fast doppelt so alt, nicht ganz, aber
oder
ganz ungefähr. Ich bin 26 Jahre alt.
Wie mal Daumen, Babyboomer. Haben ganz
viel gesagt,
hey, wir bauen das Land auf. Und da war eine ganz große Energie von, ja, und wir arbeiten und wir bringen die Wirtschaft zum Wachsen. Und wir jetzt, meine Generation und die Jüngeren, profitieren davon. Und ich glaube auch, wir haben manchmal ein bisschen zu wenig Dankbarkeit dafür, was unsere heutigen Rentner eigentlich uns alles Gutes übergeben haben, ja, in diesem Land. Und gleichzeitig ändert sich die Welt.
Bisschen touchig, mal die Bildzeitung, das soll niemand drucken.
Gut, gut, gut. Es ist so, dass...
Ich dachte, das ändert sich die Welt, sorry für die
Unterbrechung. Ja. Muss man mal drüber reden. Ne? Also es ist so, diese Veränderung, dass das Familienleben oder das persönliche Glück auch wieder stärker in den Vordergrund rückt. Oder vielleicht ist auch ein gewisses Luxusphänomen von, ich gönne mir jetzt mal mein Leben, was wir eben in Deutschland tun können, weil wir tatsächlich in einem unfassbar reichen Land leben. Was ich jetzt aus meiner Erfahrung von, ich war 9 Monate in Marokko, nochmal stärker sehe und stärker auch bewundere, wie gut es uns in Deutschland geht. Das fehlt manchmal auch dafür, das Bewusstsein den Menschen, die quasi nur ihr Zuhause kennen und gar nicht wissen, wie sehr sie beschenkt sind und dadurch auch das Glück gar nicht empfinden dafür, wie sehr sie beschenkt sind. Aber gut, wir wollten über die Familie reden. Genau, ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte viel Zeit mit den Kindern verbringen und habe das immer auch als Privileg gesehen, dass das mir so ermöglicht wurde, dass meine Frau auch gesagt hat, gut, in Ordnung. Väter, sie selbst ist ohne Vater aufgewachsen. Ich finde das gut. Sei du mal als Papa da bei den Kindern. Und wir haben dann verschiedene Veränderungen, verschiedene Prozesse durchlebt und haben ausschlaggebend vielleicht auch wieder das Corona-Jahr, wo man so gemerkt hat, okay, dass vieles, also es wurde viel umgestülpt, ja, manche Dinge, es geht ja doch online und so, wir gesagt haben, gut, dann wollen wir das nutzen, raus aus unserem Vertrauten und mal eine größere Welt kennenlernen. Und das Internet gibt es mittlerweile überall und wir können vermutlich die wichtigsten Dinge, die wir tun, auch in anderen Ländern online tun.
Ja, hast du mit Online-Coaching für Väter angefangen?
Da sind wir jetzt, genau. Ich habe mit Online-Coaching für Väter angefangen, weil das zunächst mal meine Lebensrealität war. Von das kenne ich, das mache ich jetzt seit 10 Jahren. Alltag mit Kindern, das wächst ja auch mit der Zeit. Und die Erfahrung ist, ja, was wir eben schon hatten. Also gerade der Zugang zu den eigenen Emotionen wurde unserer Generation noch nicht so richtig beigebracht. Das war noch nicht so präsent, dass man mit Jungs auch über Gefühle redet. Also wenn jemand das erlebt hat, dann freue ich mich und beglückwünsche dich. Aber tatsächlich, viele Väter kennen das nicht. Die müssen das erst lernen oder die entdecken, dass sie da ein Manko haben und das lernen wollen, mit den eigenen Emotionen umzugehen, um dann das Kind auch begleiten zu können. Denn das ist ja so eine Gefahr von, ich lass mich jetzt triggern, ist das neue Wort, ne? Oder das Kind erlebt heftige Emotionen und es reißt mich plötzlich mit als Vater. So, also das Kind ist im Supermarkt und schreit, das ist irgendwie so der Klassiker. Und plötzlich werden die Eltern halt auch wütend oder grob oder sagen, hör jetzt auf und du musst hier raus. Und wem ist damit geholfen? Es ist eigentlich immer nur so ein gewisses Schamgefühl, was sollen die Leute denken, wenn mein Kind jetzt hier so einen Anfall hat? Und zu sagen, aber wie kann ich das denn begleiten? kann ich das erstmal zulassen, kann ich das erstmal aushalten, erstmal sagen, okay, hier passiert gerade etwas, das Kind hat gerade einen Wunsch, der nicht erfüllt wird, es lernt jetzt gerade in diesem Moment Frustration auszuhalten, das ist total wertvoll. Also eine andere Perspektive, die ich natürlich aus Büchern gewonnen habe, weil das nun mal mein Leben ist, ne? Und die ich gerne verbreite und anrege, dass andere da auch ein bisschen mehr einen Blick für, was passiert mit mir in so einem Moment und wie kann ich mein Kind begleiten in so einem Moment. Stichwort wäre da gehirngerecht. Also so auf die Entwicklungsphasen des Gehirns Rücksicht nehmen und zu sagen, ist völlig okay, dass du jetzt gerade frustriert bist, ist völlig okay, dass du jetzt gerade Angst hast. Manchmal ist es ja auch so, hab doch keine Angst. Das hilft einem Menschen, der Angst hat, nicht, ihm das zu sagen. Das ist einfach, aha, okay, du hast jetzt gerade Angst. Und ich bin bei dir. Gemeinsam halten wir deine Angst aus. So, wenn du gerne in meinen Arm kommen möchtest, um dich zu bergen und geborgen zu fühlen, dann tu das. Wenn du jetzt mutig sein möchtest und sagst, trotz meiner Angst gehe ich auf den Hund zu, weil der so ein flauschiges Fell hat und ich ihn streicheln möchte, dann machst du gerade eine ganz wertvolle Erfahrung, dass du in Angesicht der Angst trotzdem handlungsfähig bist. Braucht man auch als Unternehmer irgendwann wieder, gell? Weil da gibt's dann größere Herausforderungen als Hunde. Aber die sehen ja manchmal so ähnlich aus. Es ist
ein schwierig zu sagen, komm in meinen Arm und du bist geborgen sein. Das ist bei Mitarbeitern schwierig. Trotzdem passt es natürlich, weil wir hatten ja anfangs auch so das Thema, macht Leute groß und gibt denen Raum für Entwicklung und lasst die so, meine These, passt die Firma an die Leute an und guckt, dass du den Raum gibst. Und dann ist das natürlich schon so, wenn die sich an manchen Stellen nicht trauen oder wenn die Angst haben, Fehler zu machen. Und da gibt es einen auf die Finger oder irgendwie einen Anschiss. Und der richtige Begriff heißt dafür, glaube ich, psychologische Sicherheit. Du bist so richtig, wie du bist. Und wir geben dir den Raum und die Rückendeckung. Und du hast hier deinen Entwicklungsraum. Ja, und wenn du Fehler machst, okay, dann machst du einen Fehler. Wenn du es Absicht machst, wirst du Sabotage, dann bist du dich rausschmeißen. Aber wenn du einen Fehler machst, das ist ja gerade das Beste gewesen, wenn es funktioniert hat. Ja, dann wäre zumindest mal die Frage, was haben wir daraus gelernt? Was haben wir jetzt investiert in dich? Und was kriegen wir jetzt wieder zurück aus diesem Fehler? Aber deswegen ist es ja kein schlechter Mensch. Und die Unterscheidung hinzukriegen, zu sagen, du wolltest mich ja nicht bescheißen, sondern es ist halt schiefgegangen. Ja, okay, es ist halt schiefgegangen. So what? Ja, es gibt Schlimmeres. Dann bügelt man dann halt wieder grad. Und einer der Führungsbrüche, die ich immer habe, ist vielleicht etwas lapidar, aber der heißt Führungsprinzip Nummer 2. Okay. Seid nicht feige, Leute, lasst mich hintern bauen. Der kommt aus diesem Song von Ulrich Roski. übertragen auf Führung heißt es, wenn irgendwas passiert, Kunde beschwert sich, irgendwas ist ein Fehler, Garantie abgelehnt, irgendwas vermurkst, klärt es. Er macht das schon. Er macht das gut. Wenn das aus welchen Gründen in der ersten Welle nicht funktioniert, ich bin ja hinter Baum, ihr habt die Lernerfahrung und wenn die nicht erreicht hat, dann hole ich mir ja auch jede blutige Nase, dann gehe ich ja mit. Aber ich löse das nicht für euch, sondern ich, in Anführungszeichen, ich halte dir das Händchen, ich gebe dir die Rückendeckung. Ich fahre mit zum Kunden. Ich bin auch mit am Telefon. Du klärst es. Okay. Ganz zur Not haben wir da noch eine Instanz dabei, die wirst du nicht brauchen, aber wenn man da so ein Geschäftsführerkärtchen hinlegt, das hat schon mal einfach immer so einen Bonus. Keine Ahnung warum, ich verstehe das nicht, aber das ist so. Und dann sind Mitarbeiter plötzlich irgendwie mutiger, da trauen es sich. Und wenn wir das aber selber dann eintüten, dann haben die wieder nichts gelernt. Also wenn wir das dann regeln, dann hast du, ich nenne das dann in meiner Sprache eine Zwergenzucht. Dann sind wir als Unternehmer immer die Helden und die Mitarbeiter, die kleinen Zwerge, die dürfen dann ganz groß hochgucken. Sau, der große Chef, der hat alles wieder gemacht. Nee, das ist scheiße, sorry. Da machst du demnächst alles selber, da kannst du alle nach Hause schicken. Und besser ist, du lässt die wachsen, ich bleib dann hinterm Baum. Und wenn sie mich dann hinterm Baum vorsuchen, dann Führungsprinzip Nummer 2, seid nicht feige Leute, lass mich hinterm Baum. Und Führungsprinzip Nummer 1, wo wir schon frei sind, es gibt noch ein paar andere, aber die 2 erreichen wir mal. Das heißt, wer selbst arbeitet, verliert den Überblick. Und Führungskräfte werden für den Überblick bezahlt.
Okay.
Also lass es. Lass deine Leute schaffen. Dann nehmen wir auch gleich ein Führungsprinzip Nummer 3. Mal gucken, ob du da auch ein passendes Bibelzitat zu hast. Das ist mir mal in der Zeitschrift Band 1 in die Hände gefallen. Also ich schätze auch den Goethe das Urheberrecht. Da steht da drüber, Führung ist einfach.
Okay.
Such dir die besten Leute, fördere sie, fordere sie, vertraue ihnen, Und dann macht das Allerwichtigste. Geh einfach aus dem Gewöhnlichen. Und das ist bei Kindern doch 100% das Gleiche, oder?
Das ist das Montessori-Prinzip, gell, Maria Montessori. 100%. Ja, genau. Das hast du ja auch aus eigener Erfahrung mit deiner Tochter, glaube ich, mitbekommen, gell?
Sehr wohl, genau. Das war eine gute Entscheidung.
Ja.
Auf ein Wort.
Das ist ja nebenbei jetzt, ich mache kurz noch einen anderen Schlenker, mit einer Motivation für unsere Reise, dass wir die Erfahrung im deutschen Schulsystem als für gewisse Entwicklungen nicht unbedingt förderlich empfinden. Das ist ein anderes großes Thema. Aber das ist da wird ja eine ganz starke Fehlerkultur den Kindern eigentlich eingetrichtert, dass man immer nur die Fehler sucht und wir machen etwas möglich, du kannst Erfahrungen machen und kannst etwas gestalten. Diese Erfahrung wird den Kindern in der Schule weniger ermöglicht. Ein Stück weit. Also kann man drüber reden, aber
ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, aber vom Trend her stimmt das 100%. Das war auch eine Entscheidung, warum unsere Tochter auf der Montessori-Schule war, zwei, dreimal auch weg wollte, wir sie auch gelassen haben, aber immer wieder gerne zurückkam und mittlerweile sehr stolz ist, dass sie da war. Okay. Weil die lernen im Kontext und die lernen selber entscheiden und die lernen aus eigenen Erfahrungen, bleiben wir bei dem, was wir eben hatten, zu wachsen. Ja. Wenn man sein Kind auf die Montessori-Schule schickt, sollte man aber bewusst sein, das ist was mir später erst aufgefallen ist, wenn es einen Studiengang gibt, wo man stumpf auswendig lernen muss, dann nicht Montessori-Schule. Also war klar, Leonie wollte immer Tierärztin werden, so klar wie Kloßbrühe. Alle Praktika in die Richtung waren grandios, Umgang mit Tieren, wir haben ja selber Pferde und so, alles gut. Also Tierärztin, Uni Hannover, irgendwie mit 1,1 kann man sich einen Studienplatz ja auch bestellen. Ja. Geht alles dahin. Nach 3 Tagen rief sie an zu sagen, du Papa, das war's. Da sitzen 400 Leute, da würde ich besser ein Tutorial, Originalzitat, ein Tutorial bei YouTube reinziehen. Da lernst du nur Scheiße. Sag ich, und jetzt?
Autsch.
Sag ich, gut, dann sei konsequent und gib den Studienplatz ab, noch einmal Nachrücker. Das hat sie dann auch später gemacht. Zweiter Anlauf auf Humanmedizin. Habe ich ja auch. Ich habe noch nie so viel auswendig lernen müssen. Oh, so viel Stress wie. Yes. Sie hat auch 3 Semester durchgehalten, ich auch. Mittlerweile macht sie was aus dem Kontext tun kann. Und dann ist es viel besser. Aber das sollte man wissen. Also wenn es nur in manchen Systemen um stumpfes Repetitieren von auswendig gelerntem Zeug geht, dann ist als Grundausbilder die Montessori-Schule falsch. Wenn man aber große Menschen haben will, die ihr Leben meistern, dann würde ich sagen, grandios. Wenn man sich auf das Schulsystem einlässt. Aber da war aber nicht hier, aber übertragen auf das Unternehmertum ist es genau dasselbe. Was wollen wir denn für Mitarbeiter haben? So wie deine Kinder, die jetzt lernen, dankbar zu sein, Entscheidungen zu treffen und zu gucken, wie leben denn andere, was kann ich davon lernen und übertragen und wie mache ich das denn im Tagesalltag im Unternehmen? Oder wollen wir Leute haben, die stumpf auswendig lernen und nur Befehle und Gehorsam umsetzen?
Es ist halt wieder so eine Zukunftsfrage. Das auswendig Lernen machen mittlerweile Computer halt viel effizienter als menschliche Hirne.
Komisch.
Wir können schon Wissen ansammeln im Kopf. So, aber wir können vielleicht auch noch bessere Dinge mit unserem Gehirn anfangen, als nur Wissen zu speichern, was man halt. Das ist ja die Grunderfahrung, die Kinder heute machen, was man mit 3 Klicks einfach jederzeit abrufen kann. Warum muss ich das also lernen? Und die Kinder entwickeln andere Fähigkeiten, die wir, glaube ich, auch teilweise gar nicht mehr aufholen können. Also Wahrnehmung im Internet zum Beispiel, das kindliche Gehirn heute, was mit digitalen Medien aufwächst, entwickelt ja ein Wahrnehmungsprogramm, was wir als Kinder nicht gelernt haben. Ich weiß nicht, ich glaube, bei dir war es vielleicht auch so, du hattest nicht so eine vielfältige, multimediale Welt, als du ein Kind warst. Ne? So.
Definitiv nicht.
Aber zu deinen Unternehmen.
Wir waren noch im Wald spazieren und haben doch Staudämme am Bach gebaut, ja, tatsächlich.
Ja, das machen die Waldkindergärten auch und das hat auch einen sehr, sehr wertvollen Effekt, also dass alle Sinne miteinander zu verbinden, gell?
Zurück zu Physik und Reisen und Theologie und Kindern und Unternehmertum. Wo ist die große Klammer bei dir?
Große Klammer, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also, was mich antreibt in...
Ja, das wäre die Frage anders übersetzt, genau.
Ja, genau. Wir haben ja schon bemerkt in unseren Gesprächen, dass wir manchmal unterschiedliche Worte finden und trotzdem der Meinung sind, wir haben uns verstanden, dass ich gerne von einer schöneren Welt träume. Also von einer Welt, in der Menschen gut leben können. Und dass ich für mich ein Glück darin gefunden habe, dass ich sage, als Unternehmer ist es eine Gestaltungsfreiheit, die von meinem Wissen als Physiker und von meiner Suche nach Transzendenz als Theologe, die darin eine gewisse Erfüllung sieht, zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Erfahrung, mit Gott verbunden zu sein, und Gott gibt mir ein, es ist so ein Satz wieder aus dem Evangelium, die Autorität, Gottes Kind zu sein, also Gott ebenbildlich zu sein, heißt Schöpfer zu sein, etwas zu gestalten, so. Und diese Erfahrung jetzt nicht nur in der Familie mit Kindern, das ist auch eine Schöpfungserfahrung, Gott ähnlich zu sein, Gottes ebenbildlich zu sein. Das jetzt als Unternehmer etwas aufzubauen, etwas von einem kleinen Samen, von einer Idee, etwas wachsen zu sehen. Und dann gibt's dann natürlich auch wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten, und man sucht irgendwie so das nächste Licht und den nächsten Weg, und das gibt irgendwie ein größeres, mit größerer Verantwortung entstehen größere Probleme, und kleinere Probleme spielen plötzlich keine Rolle mehr. Und so ein Verantwortung für andere Menschen zu haben, für Mitarbeiter, die zu bezahlen und so, das, ich finde das einfach reizvoll. So, ich finde das einfach reizvoll und verlockend, und zu sagen, das ist ein Prickeln im Leben, was das jetzt zusammenbringt, was irgendwie für mich die Klammern zusammenbringt, ja.
Es hat ja tatsächlich ein hohes Maß an Privilegiertheit, dass man ja tatsächlich Unternehmer gestalten darf. Und das war ein nettes Trigger, eben zu sagen, du sollst es so, weil du bist bei deinen Worten Gottes Kind. Also ich war viele Fragen, kann ich das, darf ich das, geht das? Und du hättest ja jetzt gesagt, ja, du sollst es. Du hast deine PS, du hast deine Stärken, du hast dein Profil, Schwächen will ich jetzt gar nicht sagen. Also du hast deine Eigenschaften, so wie du bist, und bring das mal auf die Straße. Gestalter was mit und übernehmen dafür Verantwortung. Wie war das mit dem Fels, auf dem er baut? Ich glaube, den hatten wir auch schon. Und ich glaube, da haben wir natürlich einen, wenn wir das wollen, einen extrem kreativen, gestalterischen Einfluss. Und wenn wir es groß spielen, haben wir ja nicht nur die Leute, sondern auch die Familien, und damit ja einmal, also wenn man das Bild von dem Stein, das man ins Wasser schmeißt, das ist ja nicht nur die eine Welle in der Firma. Das ist ja mit den Kunden, das ist mit den Lieferanten, das ist mit den Geldgebern, Banken, wie auch immer, und vor allen Dingen mit all den Familien und Kindern, wenn die erleben, oh, Sonntagnachmittag, scheiße, Papa ist schlecht drauf, der muss Montagmorgen wieder dahin. Das hat ja durchaus eine eigene Wirkung auf so eine Familie. Oder zu sagen, ja geil, ich kann morgen wieder meine PS auf die Straße bringen. War ein tolles Wochenende und es wird eine tolle Woche. Und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, sondern das ist beides. Und das wäre ja schon ziemlich cool. Oder wie siehst du das?
Also es ist auch ein Ding von überhaupt Ziele im Leben zu haben oder eine Vision zu haben. Etwas, du hast das eben schon beschrieben, von ich laufe das Rennen von hinten her, so dass ich das Gefühl habe, ich bin schon im Ziel und mache mir erstmal diesen Zustand bewusst. Und da entsteht dann ein Sog. So, das ist ein Stück weit Quantenphysik. Also so, dass die Zeit ist etwas, was wir als chronologisch der Reihe nach ablaufend erleben. Aber das ist erstens theologisch, für Gott spielt die Zeit keine Rolle, bei dem ist alles gleichzeitig, der ist immer im Jetzt, so einfach. Und das ist auch von der Physik eigentlich, es ist halt eine Dimension, zu sagen Zeit. Aber genauso wie ich ein zweidimensionales Blatt, wenn ich da an einem Punkt bin, dann kann ich die anderen Punkte nicht sehen. Aber sobald ich in die dritte Dimension gehe, kann ich alle Punkte gleichzeitig sehen oder von einem Standpunkt aus sehen. Und so ist das, ja, was für mich auch, ne, in eine größere Bewusstseinsebene zu gehen, zu sagen, das ist nicht etwas, die Zukunft ist irgendwie ungewiss, sondern es gibt ein Bewusstsein, welches die Zukunft schon kennt, weil es einfach nur eine Dimension ist. Ja, und dann bin ich einfach begeistert und dann macht es mir sehr viel Spaß, über solche Raffinessen mir Gedanken zu machen, oder das prägt so ein bisschen mein geistliches Leben zurzeit, irgendwie so meine Meditationszeit, meine Gebetszeit, zu sagen, ich sehe mich als Werkzeug von etwas Größerem, und es ist gar nicht so sehr, ich arbeite jetzt dafür, dass ich glücklich werde, sondern ich habe einfach Freude daran, dass ich eingebunden bin in einen Prozess des Werdens und Gestaltens, und ich darf jetzt lediglich dafür Verantwortung übernehmen, dass ich funktioniere, so dass mein Körper funktioniert, dafür übernehme ich Verantwortung, dass ich mental fit bin, dafür übernehme ich Verantwortung, und dann kann ich die Aufgaben, die anstehen, so gut bewältigen, wie gut ich sie eben bewältigen kann. Aber es ist nicht mehr dieser Überlebensdruck, ich muss jetzt meine Arbeit machen, weil sonst kann ich meine Miete nicht zahlen. Das ist ein ziemlich ungutes Gefühl. So, ich darf hier etwas gestalten und am Ende kann ich auch mein Leben davon bestreiten. Das ist eine andere Haltung, die ich eigentlich jedem wünsche.
Das ist ein spannender Punkt, der vielleicht auch zum Ende unserer Folge eine gute Abrundung wäre mit 3 Tipps, weil ganz oft ist es ja so, dass, ich sage es mal ein bisschen flapsig, vor lauter Rödeln, vor lauter Tagesalltag, vor lauter Hamsterrad, vor lauter Routinen, wir manchmal das Wozu vergessen haben. Wozu haben wir das eigentlich angefangen? Manche Leute würden auch sagen, warum? Aber das hört sich immer so ein bisschen verteidigend an. Aber wozu? Was hatte ich eigentlich vor? Wo ist denn mir der Sinn abhanden gekommen? Und da wäre natürlich die Frage, wie man vielleicht dem Tagesalltag, wir hatten eben über Gestaltung und Co. gesprochen und Verantwortung, wie man mit 3 Tipps wieder, ja, aus der Kombination Theologie und Physik. Was sind 3 Tipps für unsere Hörer noch zum Ende unserer Sendung?
Wegebedarf. 3 Tipps für dich.
3 Tipps ist eine schöne Frage. Ich nehme jetzt einfach aus meinem Lebensalltag Vanlife mit Kindern, und gleichzeitig möchte ich aber auch Unternehmer sein, der größtenteils sich nur online mit seinen Mitarbeitern, Kunden und sonstigen Kontakten trifft. Das erste ist, der kleine Moment macht schon einen Unterschied. Also der kleine Moment, meinetwegen zwischen Aufstehen und Frühstücken, 2 Minuten Ruhe für mein Hirn und zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt erstmal auf den Tag ein und ich erstmal ein Ich bin, so als erstes Lebensgefühl, das ist das, wie ich in den Tag starten möchte, dass das Ich bin viel mehr mich prägt als das Ich tue, ich tue, ich tue. Das zweite ist tatsächlich, die Dankbarkeit, egal was der Tag für Herausforderungen bringt, man kann immer einen Grund finden, dankbar dafür zu sein, und das entschärft sofort, egal was passiert, das gibt sofort eine gewisse Ruhe. Und ob man dafür Gott benutzt, so wie ich, dass ich sage, alle Dinge müssen zum Besten dienen, denen, die berufen sind, so ein Bibelvers, zu sagen, das ist Gottes Versprechen an uns. Oder einfach nur selbst die Erfahrung zu machen, okay, wenn ich einen Grund finde, dankbar zu sein, dann kann ich viel leichter mit den Herausforderungen umgehen und mir Hilfe suchen oder kreativ sein, um eine Lösung zu finden.
Okay. Dankbarkeit. Super.
Genau. Als drittes würde ich noch sagen, tatsächlich das Wer ist wichtiger als das Was. Wer du bist, wer du, das wieder trifft zu dem ersten, aber jetzt noch mal ein bisschen mit einer anderen Zielsetzung. Also, wenn ich sage, ich möchte Vätern helfen, dann kann ich sagen, ja, was muss ich tun, um diese Väter zu erreichen? Oder ich kann fragen, wer möchte ich sein, um andere Väter anzuregen, dass sie ihr Familienleben mit emotionalem Intelligenz und einer Ruhe gestalten können?
Genau, also es hört sich so ein bisschen an, wie dass wir im Tagesalltag ja ganz oft über das Was tun wir reden. Wir machen Umsatz, wir machen Vertrieb, wir machen Buchhaltung, wir machen Lager, was auch immer wir alles tun, wir programmieren. Manchmal reden wir auch über das Wie, kann man das besser machen? Oder wie kriegen wir das effizienter hin? Aber ganz selten reden wir über das Wozu mache ich denn das? oder dahinter, wer bin ich denn dafür? Also wenn wir jetzt mal da am Beispiel bleiben, okay, was mache ich denn? Irgendwie Coachings verkaufen für Väter, die Kinder haben und Unternehmer sind. Nach Vätern und nach Kindern sind es, was ja keinen Sinn. Also für unternehmerische Väter. Wer ist denn der Mensch dahinter? Das ist ja dann eine spannende Frage. Also nicht, was tue ich, sondern wer bin ich, der das tut? Das ist eine gute, ein guter anderer Fokus.
Ist auch wieder eine theologische Grundregel. Lernen wir noch kurz ein Fremdwort. Indikativ vor Imperativ. Das sagt die Theologie.
Okay, heißt?
Also der Indikativ ist, dass Gott sagt, ihr seid mein auserwähltes Volk. Ein königliches Geschlecht von Priestern und Propheten. Also ein großer Zuspruch. Das dürfen alle Eltern, die das auch hören, oder auch als Ehepartner kann man das üben, dass erstmal jedem Menschen, dem ich gegen einen Zuspruch zu sagen und so, hey, du bist etwas Gutes über den anderen zu sagen, etwas, wer bist du? Ja, ein Indikativ. Mhm. Und danach erst kommt die Anforderung. Okay, und weil du ein Königskind, so christlich gesprochen bist, deswegen wirst du dich selbstverständlich fernhalten von Sünde. Weil du Veganer bist, deswegen isst du selbstverständlich kein Fleisch. Weil du Unternehmer bist, deswegen verzettelst du dich nicht in Alltagsaufgaben, sondern du musst lediglich den Überblick behalten und die anderen machen lassen.
Schön zitiert, ja, genau. Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt vielleicht nicht so Tagesalltag, was wir gerade besprochen haben, aber das ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja mit dem Podcast einfach mal anregen, wenn wir wollen ein paar andere Gedanken haben. Und so wie die Überschrift ja am Anfang war, zu sagen, was hat denn Physik und Theologie mit Unternehmertum zu tun? Wollen einfach mal einen Diskurs führen, zu sagen, hängt das zusammen? Gibt es da eine Sinnhaftigkeit? Es gibt ja, auch wenn permanent Leute aus der Kirche austreten, im Hunderttausender-Pack, aber diese christliche Grundkultur, die wir ja seit tausend von Jahren haben, die geben die meisten Leute ja nicht auf. Und deswegen kann man deswegen dem Unternehmertum jenseits von, ich nenne es mal böswillig, der Diktatur der Quartalszahlen, gibt es da noch mehr? Gibt es da was Sinnhaftes, was Sinnstiftendes für die Zukunft, was ein, ja, wer sind wir denn, wenn wir als Unternehmen unterwegs sind? Das wäre dann quasi ja von deinem letzten dritten Tipp abgeleitet. Mhm. Wer wollen wir denn im Markt für unsere Mitarbeiter, für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Kunden, für unsere Lieferanten? Wer wollen wir denn da sein? Das wäre, glaube ich, eine gute Aufgabe, mal drüber nachzudenken, oder?
Ja, das für mich ist das so sehr Alltag, dass ich da manchmal gar nicht so sehr drüber nachdenke. Und es war sehr schön, jetzt hier ein Sprachrohr dafür zu bekommen, für meine Leidenschaft. Es gibt natürlich noch weitere Themen, irgendwie dann Ethik und Soziales. Und es ist nochmal mehr als nur Erfolg. Und das sehe ich auch bei dir, dass das ja sehr präsent ist. Was hat mein Unternehmen für einen positiven Einfluss auf das Leben von Menschen, von Mitarbeitern, von Kunden? Und das, ja, da kann man noch weiterdenken.
Was könnte man natürlich sagen? Hey, Kiste, der Typ hat einen Autoteile-Großhandel gehabt, da soll man den Ball flach halten. Ja, stimmt. Ja. Autoteile waren auch nicht der Punkt. Da waren aber 23 Mitarbeiter, die Spaß an der Arbeit hatten und damit 23 Familien, die gerne ihr Geld verdient haben, die einen guten Team-Spirit hatten und wo gibt es auch den einen oder anderen Podcast zu einem ausnahmsweise Unternehmen, das die Lebensziele der Mitarbeiter zu Firmenzielen gemacht haben. Ich habe den Laden immer an die Leute angepasst, nicht die Leute an den Laden. Und wenn es nur die 23 waren, die 18 Jahre lang Spaß hatten und ein gutes Leben und dafür vernünftig bezahlt worden sind und sich alle möglichen, ich sage es mal positiv gemeint, Fats gönnen konnten, dann war das schon mal gut. Und am Ende war das Produkt ganz profane Bremsklötze und Kardanwellen und Schalldämpfer und so ein Zeug. Das Produkt ist auch oft gar nicht so wichtig. Da ist das, also da glaube ich wieder, das ist immer wieder bei dem Wer. Und das war mir schon tatsächlich immer wichtig. Deswegen danke, Daniel, für den Austausch. Danke, dass du, lieber Hörer, wieder dabei warst. Verteil's gerne weiter. Drück gerne Like, schreib gerne Kommentare. Bring dich gerne in die Diskussion ein. Schmeiß auch gerne mal dein Thema hier in die Runde und sag, oh, da habe ich auch was zu erzählen. Also meld dich, wir finden einen Raum. Also herzlichen Dank, Daniel, und herzlichen Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Ulrich für deine Zeit, danke fürs Zuhören und viel Freude bei allem Schaffen und schöpferisch sein.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.